Könnt ihr noch?
Oder ihr seid dran. Und jetzt muss hier jemand auf Play drücken oder auf das Aufnahmegerät oder?
Hier, das ist schon.
Ist schon. Ach. Also, liebe Geschwister, ganz liebe Grüße von den Bremern, besonders von Helga und Wolfgang Zastrow, meine Schwiegereltern, und auch von Gabi. Die sind ja schon ewige Zeiten hier Bekannte in der Gemeinde. Und auch wenn ich nicht so häufig und regelmäßig komme, habe ich auch schon eine 27 Jahre Geschichte mit der Hamburger Gemeinde. Habe hier meine Schwiegereltern übrigens kennengelernt bei einem der, war das Montag- oder Freitag-Vorträge hier bei euch in der Gemeinde. Es ist ebenfalls immer eine Freude, hier wieder herzukommen. Mittlerweile komme ich ohne Haare, dafür mit Brille. Zeiten ändern sich. Aber wir haben eine wirklich frohe Botschaft. Ihr habt, wie man auch in dem Gebet vernommen hat, viele Herausforderungen und Fragen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und heute die Erinnerung an euch, für uns alle, dass wir einen großen und barmherzigen Gott haben, über den wir staunen dürfen. Wir wollen uns darüber freuen, selber barmherzig sein, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unser Schutz. Amen. Wir haben heute Totensonntag. Heute Totensonntag. Letzte Woche war Volkstrauertag. Die Woche oder Wochenende davor war Erinnerung an den Mauerfall vor 30 Jahren. Also wir haben hier sehr viele Gedenkmahntage. Letzte Woche habe ich in Hildesheim bei Don und Kyle gepredigt und da hatten wir Volkstrauertag, was uns heute gar nicht mehr groß was sagt. Und da kann man sagen, ja, das ist ja von der evangelischen Kirche und wir sind ja keine evangelische Kirche und all sowas. Also ich denke und plädiere dafür, dass wir diese Gedenktage, und wir gehen ja dann im nächsten Sonntag dann auch zum ersten Advent in die Weihnachtszeit über. Einige sind übrigens jetzt schon voll in der Weihnachtsstimmung und vielleicht auch von euch, weiß ich nicht. Ich möchte keine Steine werfen, ich möchte nur wertschätzen lassen, dass diese Gedenktage sind wie schöne Fenster, die geöffnet sind, wo man bitte durchschaut und sieht, was draußen sich Großartiges befindet. Johannes Oerding hat gerade eine neue Platte rausgebracht, Konturen heißt die, und da gibt es ein Lied, Blinde Passagiere. Geht darum, dass die Welt auch das Problem hat, was wir auch zum Teil, obwohl wir die große Hoffnung haben, obwohl wir immer groß von Befreiung erzählen, obwohl wir gerade gesungen haben, dass wir Freiheit garantiert haben, habe ich immer das Gefühl, wir sind wie ein Vogel im Käfig, die Tür ist auf und wir sitzen trotzdem weiter im Käfig. Und haben total die Fragen und wissen, dass die Botschaft wahr ist. Ihr seid ja auch wieder da und haltet daran fest. Und irgendwie aber sind die Gitterstäbe immer noch sehr real. Die Tür ist auf und der Vogel fliegt nicht raus. Wir sitzen, und da ist Johannes Oerding, hat eine tolle Zeile da, in dem blinde Passagiere unterwegs auf dieser Welt. Manchmal kriegen wir einen Fensterplatz, sagt er, und wir gucken nicht mal raus. Ja. Mauerfall, Volkstrauertag, Totensonntag. Heute gedenken wir der Verstorbenen. Ich meine, ihr seid, immer wenn ihr hier reinkommt, seid ihr bei all den vielen Geschwistern, die nicht mehr hier sind, die kommen hier immer mit euch rein. Da brauche ich euch nicht dran erinnern. Und nicht nur Winfried, nicht nur Dieter. Aber dafür sind solche Tage da. Volkstrauertag, all die Gefallenen von Kriegen, Gewaltherrschaften. Ohne die Gefallenen, ohne all das, was erkämpft wurde, weil nichts ist selbstverständlich, wären wir nicht hier in Freude und Frieden hier. Fritz, danke für deine Worte. Und tatsächlich, die waren speziell, weil wenn man sie zum ersten Mal hört und nicht in Schriftform vor sich hat, ist es tatsächlich schwierig, das alles zu verstehen. Aber auch vor ein paar Jahren war ja der 500. Jahrestag, dann hatten dann alle mal ein bisschen frei. Aber das Fenster war weitaus größer, durch das man schauen sollte, 500 Jahre Reformation, was das gebracht hat zu sehen, dass wir die Bibel vor uns liegen haben in deutscher Sprache, dass wir von der Botschaft wissen, und die heißt nicht, du musst versuchen, es reicht nie aus, du bist verloren und musst Ablass zahlen. Oder Angst haben vor der Sünde, vor dem Teufel, vor dem Tod, weil es gibt trotz Jesus keine frohe Botschaft. Nein, Luther hat es geschafft, dass er uns erinnert, dass es Gnade ist. Keiner erreicht die Herrlichkeit Gottes, die er haben sollte, Römer 3, und wird umsonst gerechtfertigt. Da ist kein Unterschied durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, dem Herrn. Also ich weiß immer noch, vor 30 Jahren, da kam ich gerade aus den USA von der Highschool zurück als Austauschschüler. Ich hatte zwar Konfirmation irgendwann in der Jugend gehabt, war auch ganz viel beim Kindergottesdienst gewesen in der evangelischen Kirche, kann mich dann auch erinnern, dass ich irgendwann Noah war im Kirchenchor. Ich weiß sogar noch die eine Zeile da, aber ich verschone euch mit Vorsingen. Jedenfalls sagte mein Vater, ich komme langsam in den Stimmbruch, weil die piepste wohl so weg bei der hohen Passage. Jedenfalls, ich hatte zwar christliche Prägung oder kirchliche Prägung, aber hatte so als 19-Jähriger da nicht viel mit am Hut. Und dann war der Mauerfall. Und weil ich dankbar war für mein USA-Jahr, ging ich an den letzten Tag des Jahres, was ich bis heute seitdem mache, am 31. Dezember ging ich in die Kirche, und dort waren die viele alte Leute, waren am Weinen und am Danken, dass Gott Gnade geschenkt hat und Deutschland wieder vereint war. Nachdem man sich am jüdischen Volk vergangen hatte und die Juden, Gottes Volk, wie in der Bibel heißt, verfolgt hatte, hat Gott Gericht gesprochen und Deutschland war geteilt. Aber Gott ist ein Gott der Gnade, er ist barmherzig und hat nach 40 Jahren der Trennung die Mauer weggenommen. Und das war wie ein Wunder. Mich hat das überhaupt nicht berührt. Ich hatte keine Verwandten in der DDR. Mir sagte das alles nichts. Es war Geschichte, es war vielleicht ein bisschen interessant. Aber nun plötzlich diese Zeugen zu sehen, die alten Leute in der Kirche, die verstanden hatten, worum es ging, die vielleicht selbst betroffen waren, die selber Verwandte hatten, die was von Freiheit und Trennung und Schuld wussten, das hat mich fasziniert. Und es hat mich überzeugt, an dieser Geschichte mit Gott, an der Bibel, da muss doch etwas wahr sein. Wenn in der heutigen, in unserer Geschichte, seltsamerweise 40 Jahre Teilung und dann das plötzlich alles wieder in Gnade endet, weil Gott bezeugt sich so. Er lässt sich nicht verspotten. Alles hat seine Konsequenzen. Er ist absolut gerecht, aber er ist auch absolut Liebe. Gnade, er ist der absolut Barmherzige. Und so schätze ich all die Feiertage, all die Gedenktage und habe gestaunt über diesen wunderbaren Jesus, besonders diese Geschichte, die wir in Johannes 8 finden, Jesus und die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wird und die Gerechten und die Frommen zurecht bringen sie ins Gericht, führen sie vor Jesus. Und da heißt es und sprach, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber von Mose steht geschrieben, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, heißt es weiter in Vers 6, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von dem Ältesten bis zu dem Geringsten, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin, sündige nicht mehr. Das ist bis heute einer der großartigsten Zeugnisse von unserem Herrn. Und immer wenn ich wieder zweifle, wenn ich durcheinander bin, durch so vieles, was auch schwer zu verstehen ist in der Schrift, komme ich hierhin. In Jesus sehen wir Gott. Und er sagt, hat dich niemand verurteilt? So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin. Sündige nicht mehr. Was für eine Liebe. Was für eine Barmherzigkeit. Was für eine Gnade. Und er bleibt trotzdem gerecht. Weil er wird für sie, für dich und mich, für die Sünden der Welt, aber auch für ihre Fehltritte, wird er für sie ans Kreuz gehen. Er wird für sie sterben. Er wird für sie bezahlen. Weil er ist gerecht. Aber er ist voller Liebe. Er ist zugleich voller Barmherzigkeit, voller Gnade für jeden, der auf ihn vertraut. Das hat mich gepackt. So eine Liebe, so eine Gnade. Und auch unsere Stelle, die wir gelesen haben, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist auch an einem Fest- und Gedenktag geschrieben worden. Nehemia 8, wenn man sich die Geschichte anschaut, da wird das Laubhüttenfest gefeiert. Nun seid ihr wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig fit, was die Feste Israels angeht. Eins könnt ihr raten und habt gute Chancen, da richtig zu liegen. Wie viele Feste gibt es im Festkalender Israels in Levitikus 23? Nur mal mutige Schätzung. Und ihr könnt es wissen, weil es ist immer dieselbe Antwort. Ja, 7. Hier haben wir eine Theologin. Stimmt. 7, die Vollzahl. Es gibt 7 Feste und das 7. Fest ist das Passa. Und das wird hier gerade gefeiert. Wir sind hier 400 und ein paar zerquetschte Jahre vor Jesus. Vorher gab es die babylonische Gefangenschaft. Israel hatte Gott nicht vertraut, hatte sich versündigt, wurde in Gefangenschaft geschickt, 70 Jahre. War nun zurück. Der Tempel wurde gebaut, die Stadt wurde gebaut und man feierte das letzte Freudenfest, das Laubhüttenfest. Und da hieß es, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Passt super auch rein in unsere Zeit. Esst Fettes, esst Süßes. Und nehmt noch für die mit, die nichts haben. Vergesst die anderen nicht. Und sie hörten das Wort Gottes, es wurde vorgelesen und sie haben sich dann zermürbt, wir haben Gott nicht die Ehre gemacht. Und die Schriftgelehrten und die Priester, der Stalthalter, die sagen nicht, ja gut so, Sack und Asche, ihr seid Versager. Sondern die sagen, seid nicht bekümmert. Es wird mehrfach betont, die Schrift wurde vorgelesen, es ging ihnen zu Herzen, das soll auch so sein. Ich plädiere ja für Wachwerden, wenn wir einen Fensterplatz haben, wenn Gott uns die Verheißung, wenn er uns die Ermahnung als Leitlinie, als Sinn, als Schutz, als all das gibt, dann nicht wegzusehen. Ich plädiere ja, das Wort anzunehmen, aber dann auch zu hören, es ist nicht gegeben, dass wir uns zermürben, dass wir bekümmert sind, schon gar nicht, wenn wir zu Christus gekommen sind. Weil er hat bezahlt. Der Tag ist ihm heilig. Ja, an heiligen Tagen bin ich bekümmert. Nein, der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn, das ist euer Schutz. Das ist eure Stärke. Und sie ermunterten das Volk mehrere Male, so heißt es in Nehemia 8. Und so will ich euch auch ermutigen, ermuntern. Seid nicht bekümmert. Denn Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Sein Blut reicht für unsere Sünden und wie es im 1. Johannes heißt, auch für die Sünden der ganzen Welt. Und der, der ans Kreuz geht, hängt am Kreuz, bespuckt, verlassen, unverstanden, angeschrien, verlacht. Und was sagt er? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Leute, wir reden nicht von ein bisschen Liebe, wir reden nicht von einem theologischen Konzept, was ganz logisch ist, sondern wir reden von jemand, der hier war und seine Liebe bis auf Äußerste gezeigt hat. Wie er mit Menschen umging, wie er mit Feinden umging. Freund und Feind, kein Ansehen der Person, er hat sie alle ins Herz genommen, er ist für alle ans Kreuz gegangen, er hat dort alles gegeben. Herz und Blut. Und spricht dann noch zu den Letzten, wo vielleicht alle sagen würden, die haben es aber verdient, dass sie ins Gericht kommen. Die haben es aber verdient, die haben es nicht besser verdient, als platt gemacht zu werden von unserem Gott. Für die betet Jesus noch am Kreuz. Und er ist Gott, Gott im Fleisch und sagt, Vergebung. Sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Merkt euch, bei den 7 Festen, da geht es immer mit dem Ziel der Freude und der Versöhnung und der Eintracht Laubhüttenfest. Gott bei den Menschen, die Menschen wieder versöhnt mit Gott. Das erste Fest, da kann ich euch auch fragen, weil das wisst ihr auch, hat nämlich was mit unserer Botschaft zu tun. Das erste Fest im Levitikus 23 ist, genau, Passa. Mit Passa geht es los. Und so hat Gott in der ganzen Bibel, und auch heute haben wir das schon, in dem Mahl gefeiert. Aber auch wir verstehen vielleicht auch nicht mehr, dieses Fenster richtig zu schätzen. Was Gott uns mit dem Mahl sagt, das ist ja nicht nur so ein bisschen Nachtisch zum Frühstück oder ein bisschen Vorglühen zum Mittag oder nicht nur ein nettes Ritual, sondern es ist ein leuchtendes Fenster. Es heißt, es wurde ein Opfer gebracht für dich. Es wurde ein Opfer gebracht. Jesus ging ans Kreuz für dich. Es ist alles bezahlt. Es ist alles gebracht. Genau wie bei Israel. Es geht mit dem Opfer, mit dem Passa los. Ihr seid befreit aus Knechtschaft, befreit aus Ägypten. Feiert das überall, jedes Jahr. Es geht mit einem Opfer los, was Gott schon gebracht hat. Und es hört mit einem Freudenfest auf, bei dem sich alles erfüllt und Gott und Mensch versöhnt sind. Dort, mit Israel, seid nicht bekümmert. Denn wir sind da, beim 7. Fest. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir haben das Mahl genommen, haben uns an Jesus erinnert. Er hat das Opfer gebracht für die Sünden der Welt, für deine und meine, für die der ganzen Welt. Was ist das Ziel? Offenbarung? Das Freudenfest, bei dem sich alles erfüllt. Sogar ein Hochzeitsfest. Und wir verkündigen das beim Mahl. Denn tut dies so oft zu meinem Gedächtnis. Ich werde vom Mahl, vom Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, sagt Jesus, bis ich es erneut trinken werde im Reiche meines Vaters. Verkündigt den Tod des Herrn, bis er, und wozu kommt er wieder? Zum Laubhüttenfest. Er kommt wieder zum Freudenfest. Und es ist auch ein Hochzeitsfest. Und wer ist der Bräutigam? Jesus selbst. Wer ist die Braut? Wir, die Gemeinde. Es ist da. Es ist überall da. Es schreit durch die ganze Schrift, schon im Alten Testament, schon bei den Bräuchen Israels, bei den Gedenktagen. Nehmt es ernst, schaut euch das an. Nutzen wir unsere Gedenktage, nutzen wir unsere Erinnerung, nutzen wir die Verheißung, nutzen wir auch das Mahl, die Versammlung, uns daran zu erinnern. Das Opfer, damit geht es los. Es ist vollbracht. Und für uns wartet die Erfüllung im Reiche seines Vaters. Ein Freudenfest. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Juden, die haben das damals aufgesogen. Die waren in der richtigen Verfassung. Die hatten 70 Jahre Gefangenschaft vor sich, schweren Wiederaufbau, Feinde um sich herum. Und jetzt werden sie erinnert. Seid nicht bekümmert. Und sie haben sich wirklich alle Mühe gemacht, Wir wollen nie wieder dorthin, wo wir vor der Gefangenschaft waren. Wir wollen Gott nicht wieder so schlecht behandeln, so wenig auf sein Wort hören, dass wir nochmal in Gefangenschaft gehen müssen. Sie machten neue Gesetze um die Gesetze Mose herum. Und da auch wieder einen zweiten Satz an Gesetzen um die Gesetze Gottes herum. Dass man vielleicht, wenn man ein Gesetz bricht, vielleicht ein äußeres Gesetz überbricht, aber nicht wieder die heiligen Gebote Gottes übertritt. Und dann kam Jesus. Ganz kurz, Johannes. Siehe das Lamm Gottes, spricht Johannes dort. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und einige Jünger von Johannes werden dann Jünger von Jesus, folgen ihm nach. Herr, wo hältst du dich auf? Und er sagt, komm und sieh. Ein Zweifler sagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Komm und sieh. Und sie folgen ihm nach. Und das erste Zeichen, was macht Jesus als erstes Zeichen in Johannes 2? Er nimmt sie irgendwo mit hin. Zu seiner Theologenschule. Ein paar Bibelverse lernen. Vielleicht wollte er ihnen auch sagen, lernt die Gedenktage schätzen, weil da ist Gottes heilige Botschaft drin versteckt. Nein, er nimmt sie mit zu einem Hochzeitsfest. Zeigt dort seine Herrlichkeit, weil dort geht es hin. Es geht hin zu einer Feier. Für die Juden Laubhütten. Für uns die eigene Hochzeit mit dem Herrn, das eins gemacht werden, woran wir immer verkünden, wenn wir das Mahl nehmen. Freude, es ist noch nicht so weit, aber es ist ganz klar garantiert. Jetzt ist schon die Zeit angebrochen. Jetzt sollen wir uns daran erinnern, ermutigen. Jesus hat alles gegeben, alles gebracht und es wartet für uns die ewige Herrlichkeit. Mit ihm vereint, wie bei einer Hochzeit, eine große Freudenfeier und Gott ist in der Mitte. Und alles ist schon bezahlt. Das erste Fest, das Opfer ist schon vollbracht. Im Markus-Evangelium können wir dann vielleicht einen Schnelldurchlauf machen, was mit Jesus alles passiert ist. Markus 1, Vers 1 sagte schon, dies ist das Evangelium von Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes. Das will Markus seinen Lesern klar machen. Jesus Christus ist gekommen, er ist der Sohn Gottes und hier die Beweise. Und dann geht das bei Markus ganz flott. Jetzt muss ich meine Brille nehmen. Und sie erstaunten über seine Lehre, heißt es schon im 22. Vers. Jesus geht in eine Synagoge am Sabbat und treibt einen unreinen Geist aus. Und Vers 22 heißt es dann, und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Kapitel 1, Vers 27. Sie erstaunten alle, sodass sie sich fragten, was ist das? Was für eine Lehre ist dies? Und mit Vollmacht gebietet er unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Vers 34, er heilte viele, trieb viele Dämonen aus und heilte sogar einen Aussätzigen, was es bei den Juden in der Bibel nicht gegeben hat, was, wenn man auch die rabbinischen Schriften liest, auch nie bezeugt ist. Jesus ist speziell. Er ist besonders und die Leute haben Freude an seinem Werken und sind erstaunt, preisen den Herrn. Er kommt nach Kapernaum, da heißt es Kapitel 2, Vers 2, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz war in dem Haus, auch nicht draußen bei der Tür. Und ihr kennt die Geschichte, ein Gelähmter ist auf der Trage, sie kommen nicht zu Jesus ran, die müssen aufs Dach klettern, müssen ihn oben in der Mitte vor Jesu Füße runterlassen. Und was macht Jesus vor den Augen aller? Er heilt den Gelähmten auf der Trage. Und es heißt in Vers 12, und der Gelähmte stand sogleich auf, nahm seine Matte, ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten und Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und es geht weiter. Das ist die Erfüllung von, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn man Gott in Aktion sieht, wenn man Gott sieht, wie er handelt, wie er liebt, wie er sich hingibt, wie er sich anderen Menschen mitteilt, wie er hilft. Sie brachten die Kranken, er heilte sie, er trieb Dämonen aus, er lehrte sie mit Vollmacht. Die priesen Gott. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ist heute noch so, wenn Jesus handelt, wenn Gott Situationen herbeiführt, wir könnten da alle bestimmt bei einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen könnten wir ganz viele Geschichten miteinander teilen, was wir alle schon mit ihm erlebt haben. Es ist heute noch genauso schön und genauso wahr, die Freude am Herrn, das, was er macht, was er leistet in unserem Leben, in dem Leben aller Menschen, die sich auf ihn einlassen, schon seit damals. Die Freude am Herrn ist dann unsere Schutz, unsere Stärke vor Selbstzweifel, vor Depression, vor allem, wir haben Angst in der Welt, es gibt Zeiten, wo wir schwer haben, aber Gott gibt die Möglichkeit, durchzukommen. Wir können Freude haben an ihm. So, nun wisst ihr, das ist nicht die ganze Wahrheit. Weil dieses ganz tolle Volk, wo wir eben gerade noch am Laubhüttenfest waren, wo ich davon ausgehe, dass wirklich alle gereinigte Herzen hatten, wo sie aus guten Motiven sich Gesetze um die Gesetze gemacht hatten, damit nie wieder Gottes Wort übertreten wird, die lernen wir auch ganz anders kennen. Da heißt es nämlich im Johannes, er kam in das Seine, die Seien nahmen ihn nicht an. Und das haben wir hier nämlich genauso. Dieser selbe Jesus, und das sind jetzt die Verse, die in Markus auch alle in den ersten drei Kapiteln kommen. Da geht's Knall auf Fall. Die einen sind begeistert, haben Freude am Herrn, und die anderen, hört selber, Kapitel 2, Vers 15. Jesus geht, beruft den Levi, den Zöllner, und sitzt dann abends bei den Zöllnern zu Tisch, ist eingeladen. Levi hat sein Leben bekehrt, hat alle seine Freunde eingeladen, und er hat natürlich keine Freunde bei den Frommen, weil die ihn verachtet haben. Der hat nur andere Schlawiner wie er zu Tisch. Also Zöllner und Sünder zusammengefasst. Und Jesus sitzt bei den Zöllnern und Sündern, und da heißt es im Kapitel 2, Vers 15 von Markus, was isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Weiß er nicht, dass das schäbisches Pack ist? Also ich nehme mal vorweg, da ist keine Freude am Herrn. Jesus erklärt es dann, brauche nicht die Kranken einen Arzt. Ich bin gekommen, nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Ungerechten zur Umkehr. Aber Jesus geht dahin, hat das Höchste an Gemeinschaft nach der Ehe, nämlich Tischgemeinschaft mit ihnen. Er liebt sie, geht hin, wo sie sind, bedingungslos. Und sie schätzten das auch. Hat ihnen da bestimmt nicht nur Vorhaltung gemacht, genau wie es auch bei der Ehebrecherin war. Da sehen wir die Liebe, die Vergebung und die Bereitschaft, selber für die Fehler zu zahlen. Denn das hat der Herr getan. Und hier geht er auch zu den Sündern, weil er weiß, dass er auch für sie sterben wird. Drei Verse weiter. Die Jünger, die fasten nicht. Alle fasten, um Gott zu zeigen, dass man es ernst meint. Wir alle wahrscheinlich machen irgendeine Sache. Also ihr seht, dass ich nicht faste, aber ich habe schon mal gefastet übrigens, aber das hat nicht bis heute durchgehalten. Jedenfalls, wir haben alle irgendwelche Rituale, wo wir einfach Gott unsere Treue zeigen wollen. Ob das so ein bisschen ist, noch ein Bibelvers lernen oder stille Zeit nicht vergessen. Und selbst wenn wir eigentlich schon fast umfallen, todmüde, noch mal ein bisschen so. Wir tun es nicht aus Werkgerechtigkeit, aber es ist alles so ein bisschen, wir wollen zeigen, dass wir es ganz ernst meinen. Da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen was. Die Jünger hätten fasten können, haben es nicht gemacht. Und da heißt es dann gleich, warum fasten deine Jünger nicht? Also was hältst du dich mit Zöllnern und Sündern auf? Warum fasten deine Jünger nicht? Dann zupfen sie, weil sie Hunger haben, am Sabbat durch die Felder ziehend auch noch Ähren. Und dann will ich mich in den Live-Text einschalten. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Kapitel 2, Vers 24. Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er Mangel litt? Er und seine Gefährten, als sie Hunger hatten? Wie er zur Zeit des Hohepriesters Abiatas in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester, und auch denen davon gab, die bei ihm waren? Der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. So, liebe Geschwister, jetzt gehen wir langsam dahin, wo es zu den Hausaufgaben für euch kommt. Auch für mich. Denn die Ehebrecherin hatte das Gesetz gebrochen. Sie verdiente den Tod und Jesus sagt auch, dass sie verurteilt ist. Denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also dass sie war schuldig. Sie verdiente den Tod und nach Gottes Schrift selber war das die Steinigung. Tod durch Steinigung. Nur wer ohne Sünde ist, der fang an. Und jetzt kommen wir zu der Pointe, dass Jesus der Einzige war, der ohne Sünde war. Und hat er mit Steinen geschmissen? Wir haben das ja schon gesagt. Wir haben einen gerechten Gott, aber einen liebenden Gott. Er zieht es vor, statt Steine zu schmeißen, für sie zu sterben. Hier haben wir wieder eine Geschichte. Sie sagen, warum tun deine Jünger, was verboten ist? Und Jesus nimmt eine Geschichte, könnt ihr nachlesen, als David auf der Flucht ist von Saul. Er und die Seinen sind in Not, sie haben Hunger. Und Jesus sagt hier selber, nehmt Brote, die nur für die Priester waren, die er nicht nehmen durfte. Das ist krasser Verstoß gegen Gottes eigenes Gesetz. Komm, lass die Steine rausholen, lass uns David totschmeißen, lass uns die Ehebrecherin totschmeißen, das wäre alles gerecht. Und Gott hätte die Möglichkeit dazu, weil er ist gerecht und Jesus hätte die Möglichkeit, weil er ist sündlos. Dann lass ihn schmeißen, er schmeißt nicht. Schuldig sind sie alle Male. Nun benutzt Jesus diese Geschichte, um zu erklären, dass auch seine Jünger frei sind. Und das bringt uns jetzt ein bisschen dahin, vielleicht Barmherzigkeit von Jesus zu lernen. Es geht noch weiter. Jesus ging, Kapitel 3, Vers 1 von Markus, er ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, hatte ein Problem, hatte eine Not. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und natürlich hilft Jesus jedem. Der Ehebrecherin, den Zöllnern und Sündern, dem mit der verdorrten Hand, den, die ihn selber ans Kreuz geschlagen hatten und ihn verspotten. Er vergibt dir und mir, wenn wir uns auf ihn vertrauen, verlassen, an ihn glauben. Er heilt ihn. Und da gingen sie hin, heißt es in Vers 6 von Markus 3, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich Rat mit den Herodianern, wie sie ihn umbringen könnten. Und da haben wir den zweiten Teil der Wahrheit. Wir reden von Gottes Wort, wir reden von Gerechtigkeit, wir reden von sein Wort halten und tun, das ist alles gut. Wenn wir am Ende in den Spiegel schauen, dann wissen wir, dass der Römerbrief recht hat, wo es heißt, in Kapitel 3, Vers 10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer und übrigens auch nicht eine. Keiner. Das heißt, wenn es darum geht, auf Leute zuzugehen und sie jetzt dazu zu drängen, Gottes Gesetze doch endlich zu halten, endlich zu tun, soll man eins nicht vergessen. Der größere Splitter ist in deinem Auge. Du bist auch nicht gerecht. Ich bin auch nicht gerecht. Einer ist gerecht und das war Jesus und er hatte die Möglichkeit, Steine zu werfen, zu verurteilen. Und was hat er gesagt? Ich bin nicht gekommen zu verurteilen, sondern mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. kürze das ein bisschen ab. Wir sehen jedenfalls, dass die Einstellung zur Gerechtigkeit, die Einstellung zu seinem Wort, und das ist natürlich gut, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, aber das alleine kann auch ganz hart machen. Markus 9 zeigt das ganz gut, wo, glaube ich, wir lernen dürfen, wo wir hingehen dürfen. Markus 9, der bringt die ganzen Geschichten auch mit der Volksmenge, die sich wundert über ihn. Und wie in Markus, ich lese da mal eben rein. Matthäus 9, Vers 8, als die Volksmenge sah, was Jesus tat, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Das war Freude am Herrn, ist eure Stärke. Gott nicht begreifen zu können für seine Liebe, aber das einfach anzunehmen und sich zu freuen. Zwei Verse weiter haben wir die Geschichte mit den Zöllnern, Vers 10 in Matthäus 9. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus, als er es hörte, wir hatten das eben gerade, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Vers 13, geht jetzt hin und lernt, was das heißt. Und das möchte ich gerne für uns. Geht hin, weil es ist nicht so leicht. Und ich sage auch nicht, dass wir machen können, was wir wollen, weil Paulus sagt über solche auch, wenn wir meinen, wir können die Gnade Gottes missbrauchen und tun, was wir wollen, für die ist das gerechte Gericht Gottes gerecht. Ja, Leute, die meinen, sie können das einfach als Ausrede nehmen, zu machen, was sie wollen, für die ist das Gericht da. Ich sage also nicht, wir sollen alles so Schwamm drüber und alles richtig heißen. Es gibt richtig und falsch. Wie bei Jesus, der sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, weil die Frau hatte gesündigt. Wie in vielen Fällen Leute sündig sind. Aber Jesus stirbt lieber, statt Steine zu schmeißen. Und er sagt auch uns, denkt an euren Splitter im Auge, bringt das in Ordnung. Und dann hilft dem anderen. Und wisst ihr was, ich habe so viel noch mit meinem Splitter zu tun, dass ich wahrscheinlich bis zum Lebensende genug damit habe, statt mich um andere zu kümmern. Jesus sagt, geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Geht hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und da haben wir wieder ein Problem, weil er wollte Opfer und er hat die Opfer sogar selber angesagt. Und man hat sich schuldig gemacht, wenn man die Opfer nicht gebracht hat. Und jetzt kommt der Clou, woran werden wir beim Abendmahl erinnert? Wo wird Israel daran erinnert? Wo wollen wir uns heute daran erinnern? Das Opfer ist gebracht. Wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind eines anderen geworden, des Christus. Und da sind wir in einer Liebesbeziehung, wo das Laubhüttenfest, die Hochzeitsfeier, die ewige Vereinigung ansteht mit dem Herrn. Geht hin, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Denn kein Mensch ist vor Gott gerecht. Sie alle haben gesündigt, verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerecht werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. In Römer 10 heißt es zudem noch, wo habe ich das hier? Römer 10, Vers 3, dass die Juden die Gerechtigkeit Gottes nicht begriffen haben und stattdessen ihre eigene aufzurichten versuchten. Und da stellen wir mal nur gute Motive, auch uns. Wenn wir die Gerechtigkeit Gottes nicht verstehen, dass er gnädig ist für alle, und unsere eigene aufzurichten versuchen, die Fehler, unsere Fehler sehen und die Fehler der anderen noch viel besser sehen, dann werden wir bekümmert sein. Aber Gott sagt eben, das Opfer ist gebracht, wir sind am Ende, wir gehen aufs Ende zu, zur Erfüllung, der Preis ist bezahlt. Dann wechselt die Perspektive. Wir sehen all das Schlechte. Aber wissen, es ist in Ordnung gebracht durch den Herrn. Wir sehen, er ist gnädig und voller Gnade und er ist barmherzig hier auf der Erde und auch von Ewigkeit zu Ewigkeit besorgt um uns. Deshalb sagt Petrus, seid nicht bekümmert, sondern werft eure Sorgen auf Gott, denn er ist besorgt für euch. Ich könnte jetzt noch mal, aber das tue ich euch nicht an, über Gottes Gerechtigkeit sprechen, weil die verstehen wir nämlich wahrscheinlich nicht. Weil ich nämlich verstehe dieses Gleichnis von den Weingärtnern, verstehe ich sehr gut, wo die einen den ganzen Tag placken und die anderen nur noch mal eine Stunde dabei stehen dürfen, alle kriegen denselben Lohn. Und ich kann sehr gut verstehen, dass sie sagen, was haben wir nicht hier den ganzen Tag rumgeschuftet und kann ich nicht viel mehr Bibelverse und kann ich nicht viel dies und viel das? Und die anderen, die standen da nur rum, haben die Spaten gehalten. Und da sagt Jesus nämlich auch, oder der Weingärtner in dem Gleichnis, hast du ein Problem damit, dass ich barmherzig und gnädig bin und auch dem Letzten, Kleinsten das geben will, was ich dem Besten gebe? Beim verlorenen Sohn, der zu Hause geblieben ist. Oh, ich habe aber hier die Schnauze voll, ich bin immer hier geblieben. Und der andere Seppel, der kommt und dann macht er immer Hallo, Peace, Papa und alles ist wieder gut und du machst ihm fest. Nee, er hat den Ältesten genauso lieb. Aber der Älteste hat ein Problem mit der Großzügigkeit seines Vaters und ob ich hier habe auch manchmal ein großes Problem mit der Gerechtigkeit Gottes. Weil Jesus ist nämlich hingegangen für alle, damit alle den Namen Jesu anrufen, alle sich auf ihn vertrauen und verlassen und glauben an das Erlösungswerk, dass das ausreicht und wir Zuversicht haben. Opfer ist längst bezahlt. Wir haben eine Evangelisation gehabt mit Lutz Schäufler, 2 Wochen in Bremen und im Umland. Der hat ein Lied gesungen, der kann nämlich auch predigen und mit Gitarre ein paar Lieder singen, über Wahrheit, die nur wehtut. Und deshalb ist es gut, dass wir uns für die Wahrheit einsetzen, aber daran denken, dass wir selber begnadigte Sünder sind, damit wir nicht nur Wahrheit sagen, die Recht hat, und Wahrheit sagen, die dann wehtut, sondern dass wir eben wie unser barmherziger Vater auch barmherzig sind. Denn selig die Barmherzigen, ihm wird Barmherzigkeit widerfahren. Und wer unbarmherzig ist, über den wird das Gericht auch unbarmherzig sein, steht geschrieben, Neuen Testament. Deshalb seid barmherzig mit euch selber. Lass uns aus dem Käfig rauskommen, lass uns barmherzig sein mit uns und mit dem Nächsten. Es gibt so viele Fehler, die wir auch alle gut aufdecken bei uns und bei dem anderen, aber da werden wir keine Freude im Herrn haben. Und Jesus hat es auch nicht so angewandt. Er hat bei David kein Drama draus gemacht, dass Gesetze übertreten wurden, aber er hatte Hunger. Dass man den Sabbat eigentlich zur Ruhe benutzen soll, das will auch Gott. Aber wenn jemand Not hat, in den Brunnen fällt, eine verdorrte Hand hat, helfen, natürlich helfen. Wahrheit, die nur wehtut, ist nicht wahr genug. Wahrheit ohne Liebe ist Betrug. Wahrheit, die nur aufdeckt, kommt aus hartem Herz. Nur um Recht zu haben, schafft sie Schmerz. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liebt, die in harte Herzen Milde gibt. Helfen kann uns allen Wahrheit, die auch liebt, die in harte Herzen Milde gibt. Liebe, die nicht wahr ist, reicht nicht tief genug. Liebe ohne Wahrheit ist Betrug. Liebe, die nur zudeckt, kommt aus halbem Herz. Um sich selbst zu schonen, scheut sie Schmerz. Helfen kann uns allen Liebe, die nicht schont, weil die halbe Wahrheit sich nicht lohnt. Helfen kann uns allen Liebe, die nicht schont, weil die halbe Wahrheit sich nicht lohnt. Und Gott hat sich nicht verschont, sondern hat sich selbst gegeben, damit wir frei sind. Das ist die frohe Botschaft von dem Kind in der Krippe, dem Retter der Welt, der auch Richter der Welt ist, von dem, der geboren ist in Bethlehem. Und da sind die Lichter zum Teil schon angegangen. Und da wird Gott auch viele Möglichkeiten schenken uns, dass wir von diesem Licht, von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit Zeugnis abgeben dürfen, dass wir tatsächlich daran glauben, dass er geboren war, unser Herr Jesus Christus, dass er am Kreuz sein Leben gegeben hat aus Liebe, um uns für unsere Sünden, uns da allemal frei zu machen davon, von schlechtem Gewissen. Und wenn wir das annehmen, da haben wir Freude. Freude am Herrn. Das ist dann unser Schutz vor uns selber, vor Zermürbung, vor Sünde. Das ist der Startschuss für ein neues Leben. Wenn ich dagegen an den ganzen richtig und falsch und du hast das nicht gemacht und ich habe nicht genug gemacht, sind wir wie ein Vogel im Käfig. Sind befreit, aber leben nicht in Freiheit. Sind wie jemand, der am Fenster sitzt und nicht rausschaut. Und Gott gibt sich solche Mühe, dass wir den Fensterplatz genießen dürfen. Mit all den Verheißungen, mit seinem Wort, wo er uns auf unterschiedlichste Weise immer wieder an seine Verheißung erinnert. Freut euch mit mir auf die Möglichkeiten, die Jesus schaffen wird in den nächsten Wochen, wo ihr plötzlich merkt, ah, das warst du, den Augenblick hast du geschaffen, wo wir Menschen die liebevolle, großartige Güte unseres Herrn verkünden können, wo wir sie selber ermutigen können, das Weihnachtsfest nicht nur halb zu feiern, sondern ganz. Der Retter ist da, der Retter ist geboren. Er kommt auch wieder. Es ist klar bezeugt, von vielen Menschen in der Bibel festgehalten, von uns erlebt. Gebt Zeugnis, redet mit den Menschen. Freut euch, wenn Jesus Gelegenheiten schaffen wird in den nächsten Wochen. Aber tut das mit Liebe, tut das barmherzig mit euch selber und eurem schlechten Gewissen, was abgetan sein soll. Voller Freude, dass das Opfer bezahlt ist von Jesus und er ist der Barmherzige, er ist der Liebende, der Sohn Gottes. Er behüte euch und eure Herzen und Seelen. Amen.